Danke, dass es so ist, dass du heilig bist und voll Liebe und dass das Leben mit dir und du selbst nie ein Ende nimmt. Das tröstet mich in einer Welt, die im Chaos ist. Das tröstet mich in diesen Zeiten, in denen wir Antworten brauchen auf viele Fragen, die sich stellen. Danke, dass du die Konstante bist. Danke, dass du Antworten hast. Danke, dass du uns führst und dass du gesagt hast, dass du, die dir folgen, niemals ins Wanken geraten lässt. Das ist dein Versprechen in deinem Wort. Und darauf stellen wir uns. Denn was du gesagt hast, das hältst du gewiss. Danke, dass du heute Morgen hier bist, in unserer Mitte, wie du es versprochen hast. Beschenke uns mit deiner spürbaren Gegenwart. Und wenn wir jetzt dein Wort hören, dann triff uns mitten ins Herz und verändere uns in dein Bild, denn das ist ein schönes. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen allen, auch von meiner Seite. Es ist ja ein schöner Morgen, ganz toll. Es war so nett, ich war mit Angelika am Samstagmorgen beim Einkaufen. Wir sind so um 7 morgens unterwegs. Der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Auf jeden Fall kamen wir raus aus dem Supermarkt oder Discounter, muss man ja sagen. Und ich gesagt, schau an, was das für ein schöner Morgen ist. Lauf 2 Schritte und regnet. Und ich gesagt, ach, so einer. Ja, schöner Morgen. Okay, wir gehen eine Etappe weiter auf unserer Reise durch den ersten Johannesbrief. Heute Morgen, und wer jetzt sich vielleicht Sorgen macht, oh, ich war die letzten Mal nicht dabei oder ich habe das alles wieder vergessen. Kein Problem, jede Einheit ist in sich thematisch abgeschlossen. Man kann jederzeit einsteigen oder aussteigen. Ganz toll, wie bei der Bahn. Ja? Also, ich beginne heute mit einer kurzen Geschichte. Der Mann, um den es hier geht, das ist ein ganz erfahrener Tourist in Sachen Afrika. Und jedes Jahr hat es ihn auf diesen Kontinent hingezogen und dieses Jahr war für ihn Marokko dran. Also, es ging los. Und während seiner Reise in einer Stadt wurden ihm auf einem Markt leuchtend blaue Edelsteine angeboten. Also die waren so schön, dass er fast nicht widerstehen konnte. Und darum wollte er auch schnell zugreifen und sie kaufen. Aber dann kam so seine Afrika-Erfahrung in ihm hoch und machte ihn so ein bisschen misstrauisch. Und deshalb hat er kurz entschlossen mal seinen Finger nass gemacht und so heimlich auf diesen Edelstein gestrichen und siehe, die Farbe ging ab. Der Edelstein hatte seine Echtheitsprüfung nicht bestanden. Soweit diese Geschichte. Nun, das ist bei so einem Stein auf so einem Markt jetzt nicht ganz so schlimm, außer natürlich, dass der Verkäufer versucht hat, den Mann übers Ohr zu hauen. Das ist nicht so toll. Vor allem, wenn man der ist, der übers Ohr gehauen werden soll. Und dass natürlich dieser wertlose Stein jetzt auch nicht mehr verkauft werden kann, bis die neue Farbe wieder drauf ist. Das ist, glaube ich, in diesen Regionen alles nicht so tragisch. Wenn ich jedoch mit dieser Geschichte im Hinterkopf, und darum geht's mir, auf das Leben von Menschen schaue, die sich Christen nennen, auf was werde ich denn da stoßen? Vielleicht auch auf eine nach außen hin leuchtend, farbenfrohe Frömmigkeit? Und wer jetzt denkt, das ist was Schlechtes, dem muss ich widersprechen. Ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes, ne? So grundsätzlich. Jesus hat doch selber mal gesagt, weiß nicht, wer sich an dieses Wort erinnern kann, mal es mal gelesen hat in Matthäus 5, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist ja das Ziel. Allerdings spricht Jesus hier von einer greifbaren Frömmigkeit, ne? Also die, die jede Echtheitsprüfung einfach locker bestehen würde. Ein Leben im Glauben, der auch dann bei der Stange bleibt, wenn das Leben mal so mit Problemen durcheinander kommt oder mit Schwierigkeiten beladen wird, wo nicht sofort der Lack abgeht, nur weil da so ein paar Dinge ins Leben kommen, die man nicht so leicht versteht. Und ich möchte deshalb diesem Gedanken heute Morgen noch ein bisschen nachdenken. Und dabei werde ich so ein bisschen auch vor der eigenen Haustüre kehren. So mit Fragen wie zum Beispiel, was heißt denn das für mich eigentlich, dieses an Jesus glauben. Wie zeigt sich denn dieser Glaube an Gott im ganz normalen Wahnsinn des Lebens? Hält er dem Alltagsleben stand oder geht da ganz schnell der Lack ab? Könnte er ein Echtheitssiegel bekommen oder käme unser Glaube allenfalls so als Ramschware, Billigprodukt, vielleicht so auf den Flohmarkt? Ich denke, es ist wichtig, sich mit solchen Fragen auch immer wieder mal auseinanderzusetzen, auch wenn sie natürlich unbequem sind. Die mag man ja gar nicht, die einen so selber hinterfragen, ja, diese Fragen. Und wenn es der dann da vorne macht und sagt, oh Mann, fällt ihm nichts Besseres ein, kann der mich nicht ein bisschen motivieren oder so, jetzt hinterfragt er mich wieder. Naja, auf der anderen Seite sind solche Worte, wie Jesus sie gemacht hat, zum Beispiel, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, ja, die sind für mich Ansporn genug, mich auch solchen unbequemen Fragen zu stellen. Denn das Ziel dieser Fragen bin ja natürlich ich auch, aber ich glaube nicht in erster Linie, sondern es sind die Menschen, die mein Leben anschauen. Die sind das Ziel dieses Hinterfragens, die dadurch animiert werden sollen, so sagt ja Jesus, den Vater im Himmel zu loben und zu preisen und womöglich ein Leben an der Seite Jesu zu beginnen. Die sind das Ziel. Und gerade deshalb darf mein Leben eben keine Mogelpackung sein, auf der außen ganz viel drin draufsteht und innen drin viel zu wenig ist von dem, was schmeckt und was gut tut. Sein, sondern ich möchte jemand sein, zumindest ich selber, ihr könnt es selber für euch entscheiden, ich möchte jemand sein, durch den Menschen Sehnsucht nach dem Jesus bekommen, der mein Leben verändert hat, der es unendlich bereichert hat. Ich möchte, dass Menschen in Bezug auf mein Leben beim Hinschauen so leuchtende Augen bekommen, wie dieser Afrika-Tourist, als er diesen Edelstein gesehen hat. Es sollte dann natürlich im Anschluss keine Mogelpackung sein. Und damit es nicht nur ein schöner Traum bleibt, hat der Apostel Johannes in seinem Brief einen Vorschlag gemacht, wie unser Glaube sich als echt erweisen könnte, sichtbar werden könnte. Und dazu lese ich uns jetzt einen Abschnitt aus seinem Brief. 1. Johannes 2, 7 bis 11. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Soweit dieser Text. Anhand dieses Textes möchte ich unseren Glauben gerne einer Echtheitsprüfung unterziehen. Ich gehe dazu in drei Schritten vor. Zunächst fragen wir nach dem Kriterium für so eine Prüfung nach der Echtheit. Dann werfen wir einen Blick darauf, auf mögliche Betrügereien, die Menschen so versuchen, um da irgendwie so drumherum zu kommen. Und dann schauen wir uns noch zum Schluss das Echtheitssiegel an. Also, wir fangen an. Erster Schritt. 1. Johannes 2, 7 bis 8. Ich muss sagen, die einzelnen Abschnitte, die ich da vorlese in unserem Gesamtabschnitt, die ergeben dann erst im Gesamten die Lösung der Frage. Ihr müsst also dabei bleiben. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Also ich habe mir überlegt, wenn ein Zeitungsjournalist mit den Kriterien berichten würde, die Johannes hier ansetzt, ich glaube, seine Zeitung könnte nach einem halben Jahr dicht machen. Menschen, die eine Zeitung aufschlagen, die interessieren sich doch vor allem für Neuigkeiten. Sie wollen nicht mit dem alten Gerede von gestern konfrontiert werden. Also dem alten Gebot. In Deutschland könnte vermutlich nicht mal die Hälfte der Zeitschriften wirklich bestehen, wenn sie nicht ständig über irgendwelche Neuigkeiten oder Skandale berichten würden oder wenn sie nicht dauernd hinter den VIPs hinterherhetzen würden und irgendwie ihr Leben in die Öffentlichkeit zerren mit Bildern und Worten und Falschinformationen, was auch immer. Und jetzt kommt dieser Johannes hier daher und sagt, ich schreibe euch nichts Neues. Nichts, was noch nie da gewesen ist. Ich schreibe euch etwas Altes. Habt ihr schon vor einiger Zeit gehört? Und ich habe mir versucht, das mal so bildlich vorzustellen. Da sitzt eine Gemeinde in der Provinz Kleinasien in so einem Privathaus, im Wohnzimmer oder in einem größeren Raum, wo auch immer. Und alle sind gespannt, was der Gemeindeleiter heute zu sagen hat. Und er steht dann auf und rollt so eine Schriftrolle vor ihnen aus. Es ist ein Brief von Johannes. Und er fängt an, ihn vorzulesen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, da erreicht doch so die Spannung quasi ihren Höhepunkt, ne? Mensch, Johannes schreibt, unser Apostel und Bruder, lang weg und so. Und jetzt kommt was ganz, ganz Neues, was ganz Tolles. Und dann, ich schreibe euch nichts Neues. Habt ihr den Klick gehört? Nichts Neues. Klick, abgeschaltet. Die ganze Gemeinde schaltet ab. Na, wenn nichts Neues kommt, dann brauchen wir auch nicht zuhören. Aber das wäre eigentlich ganz typisch deutsches Denken. Wir sind in Deutschland ja eher so vom Rationalismus geprägt. Das heißt, wir müssen alles mit dem Verstand erfassen. Eins und eins muss immer zwei ergeben und so. Es muss immer irgendwie passen. Und der Verstand sagt uns, die Sache habe ich schon mal gehört. Damit ist es in mein Wissensrepertoire aufgenommen und kann abgehakt werden, ne? Erledigt. Das biblische Denken ist aber nicht nur auf den Verstand ausgerichtet, sondern vor allem auf das Herz. Ich weiß nicht, ob wir den Unterschied so gut erfassen können. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Vielleicht war der eine oder die andere von euch schon mal verliebt oder hat zumindest davon gehört, dass es sowas gibt. Also so ein Verliebtsein, das beginnt ja auch im Hirnstübchen. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Es beginnt auch da oben. Da schaut man und man stellt fest, man findet den anderen oder die andere attraktiv. Das ist zuerst mal eins und eins ist zwei. Ja? Ganz normal. Sieht alles ganz gut aus. Man wägt ab und dann kommen die Hormone und die Emotionen und die Fantasie und dann wird's toll. Alles erwacht zum Leben. So, und wie ist es jetzt, wenn diese Zuneigung, Liebe, was auch immer von dem anderen oder der anderen erwidert wird? Dann nimmt man das zur Kenntnis, nicht? So wie die Nachrichten von gestern und so die Wettervorhersage und was weiß ich was. So, ja, so, habe ich gehört, verstanden, in Ordnung. Natürlich nicht. Ja klar, also wer das schon mal war, der weiß das, dass das wirklich tatsächlich anders ist. Da entsteht plötzlich eine andere Art von Wissen. Ein wohliges Gefühl im mittleren Bereich des Körpers. Und damit wird diese schöne Liebesgeschichte von so einem verstandesmäßigen Wissen und Abwägen zu einem Wissen des Herzens. Das braucht ein bisschen. Weil eben da nicht immer so eins und eins gleich zwei ist. Wenn die Emotionen dazukommen. Das braucht ein bisschen. Der Verstand begreift sofort. Das Herz braucht noch ein paar Wiederholungen, ein paar Bestätigungen, bevor es zu einem Wissen kommt, das ein ganzes Leben letztendlich verändern kann. Und das hat Johannes gewusst. Der hat gewusst, ja, der Verstand kennt dieses Gebot der Liebe, natürlich. Der weiß, dass es der Auftrag ist, zu lieben, ganz klar. Aber damit ist es ja noch längst nicht zu einem Lebensstil geworden. Das Herz hat es noch nicht vereinnahmt, weil es Dinge öfter hören muss, öfter sehen, erleben muss. Und so sagt Johannes seinen Adressaten für den Verstand vielleicht etwas Altes. Aber etwas, das noch ins Herz vordringen muss. Etwas, das Lebenswirklichkeit werden muss. Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, lesen wir die Bibel vermutlich mit ganz anderen Augen. Natürlich werden eurem Verstand immer wieder manche Geschichten bekannt vorkommen. Man hat sie vielleicht oft genug gelesen, wenn man so in der Bibel liest. Manche Anweisungen aus den Briefen des Paulus kennen wir vielleicht schon in- und auswendig. Aber wie geht's denn dem Herzen dabei, wenn ihr das lest? Das ist schon mal getestet? Tu das mal. Wie geht's denn eurem Herzen dabei? Mal Verstand ausschalten, wenn das geht. Ich glaube, nur Männer können nicht denken. Weiß nicht. Anscheinend ist das so. Ja. Wie geht's dem Herzen? Kommen dem Herzen diese Geschichten auch bekannt vor? Weil da schon was lebendig geworden ist im Inneren? Oder haben die Geschichten unsere Herzen noch nicht erreicht? Sind die Einweisungen zum Beispiel aus den Evangelien oder aus den Briefen schon zum Herzen vorgedrungen? Vielleicht sogar schon zum Lebensstil geworden? Die Bibel wurde ja nicht geschrieben, um sie mit dem Verstand zu erfassen, als Wissen abzuhaken. Auch wenn es super toll ist, wenn man viele Bibelstellen auswendig weiß. Wobei ich gemerkt habe, da passiert dieses Prinzip tatsächlich, wenn man Bibelstellen auswendig lernt und oft genug wiederholt, wandern sie nach da. Die werden zu einem Wissen. Das ist auch was ganz, ganz Spannendes. Das kann man gar nicht beeinflussen, das passiert. Die Bibel wird ja nicht umsonst als Liebesbrief Gottes bezeichnet. Denn es sind Worte, die nicht in erster Linie auf den Verstand abzielen. Es sind Worte, die über den Verstand vor allem unser Herz erreichen sollen. Deshalb hat ja zum Beispiel König Salomo gesagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es geht also ums Herz, nicht um den Verstand. Und was soll dieses Herz erreichen? Ein altes Gebot, neu aufgelegt. 3. Mose 19, 18 ist zu lesen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit sind wir mitten im Kriterium zum Prüfen der Echtheit mittendrin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum kann ich das zu einem Prüfungskriterium erheben? Warum können wir das? Warum? Jesus hat es selbst gemacht. Wenn ihr mal in Johannes 13 im Evangelium des Johannes nachlest, dort heißt es in Vers 35, da hat Jesus gesagt, daran wird jedermann erkennen. Also er kündigt ein Prüfungskriterium an. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und was ist das Prüfungskriterium? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Deshalb kann ich heute hinstellen und sagen, liebe deinen Nächsten ist ein Prüfungskriterium, weil Jesus es selbst so gesagt hat. Und mit diesem alten, neuen Gebot gehen wir jetzt mal wieder in dieses Wohnzimmer in Kleinasien zu dieser Gemeinde und wir sehen, ach, da hat ja gar niemand abgeschaltet. Die hören ja immer noch zu bei dem, was ihnen ihr Gemeindeleiter vorliest. Aber wir sehen so das ein oder andere Fragezeichen in den Augen der Zuhörer. Warum ist gerade dieses Gebot so wichtig für unser Glaubensleben? Ist es nicht viel wichtiger, dass wir treu sind? Ist es nicht viel wichtiger, dass wir die Gebote halten? Ist es nicht wichtiger, dass wir in seinem Wort lesen, es studieren, dass wir wirklich gehorsam unser Leben mit Jesus leben? Ist das nicht viel wichtiger? Diese Dinge sind wichtig, jawohl, und lasst sie uns nicht ignorieren, im Gegenteil. Aber hören wir mal zu, was Jesus selbst geantwortet hat, als man ihm diese Frage gestellt hat eines Tages. Damals von den Pharisäern, die haben es mit Jesus nicht so gut gemeint. Sie stellten ihm eine Fangfrage nach dem höchsten Gebot. Eigentlich wollten sie ihn ja aufs Glatteis führen. Sie wollten ihn anklagen. Aber es war ihnen einfach bisher noch nicht gelungen. Also versuchten sie es mit dieser Frage. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus hat diesen Pharisäern geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist ein Zitat. Können wir in 5. Mose 6, Vers 5 nachlesen? Dies ist das höchste und größte Gebot. Also Gott mit allem, was du bist, lieben. Das ist das Größte. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Haben wir eben gehört. Das ist ein Zitat, das wir in 3. Mose 19, 18 nachlesen können. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles. An dem hängt alles, sagt Jesus. Und dazu können wir dann in 1. Johannes 4, 19 nachlesen. Ich habe das fast so empfunden, als wäre es so ein Kommentar von Johannes auf das, was Jesus gesagt hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, diese Liebe ist ein echtes Thema für unseren Glauben. Und sie sollte deshalb auch immer erste Priorität haben in unserem Leben. Aber eben nicht so verstanden, als könnten wir selbst aus uns heraus diese Liebe hervorbringen. Auch dann nicht, wenn es unser Auftrag ist zu lieben. Lasst uns lieben. Nein, wir sind zuerst geliebt worden und deshalb können wir lieben. Das können wir nicht mit unserem Verstand aufnehmen, nur als Wissen speichern, da wäre nichts mitgewonnen. Das muss vom Verstand hinuntersinken in unser Herz, dieses Wissen, es muss sich dort breit machen. Ich bin von Gott geliebt, darum kann ich lieben. Ich bin von Gott geliebt, darum kann ich lieben. Also wenn ihr jetzt morgens vor dem Spiegel steht, ich bin von Gott geliebt, darum kann ich lieben. Hängt euren Zettel irgendwo hin. Das ist ganz wichtig. Nicht, weil ihr das schon wisst im Verstand. Ja, klar, der weiß das schnell. 1. Johannes 4, 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, ich bin von Gott geliebt, der Verstand weiß es. Aber das Herz muss es ja auch noch schnallen. Deshalb muss man es ihm öfter sagen. Ich bin von Gott geliebt, darum kann ich lieben. Nur so geht's. Nur wer sich selbst geliebt weiß, der kann andere Menschen auch lieben. Fragt mal so ein paar Seelsorger, die können euch das bestätigen. Sich nur geliebt zu fühlen, das reicht nicht aus. Es muss zu einem inneren Wissen werden, das jede Pore unseres Seins durchdringt. Das ist der Grund, warum Gott seine Liebe immer wieder zum Thema macht. Wie gesagt, nicht um uns dazu zu zwingen, einander zu lieben. Das funktioniert sowieso nicht. Kann ich hinstehen und sagen, so, jetzt liebe ich aber wie, Vollgas, ja. Klappt. Man hört es im Unterton schon, wie das klappt wahrscheinlich, wenn dann die erste Schwierigkeit kommt. Das klappt nicht, sondern Gott macht die Liebe zum Thema, um uns mitzuteilen, dass wir von Gott geliebt sind, so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, um uns zu erlösen, um uns von uns selbst zu befreien. Das ist wahre Liebe. Und ich möchte mal behaupten, wer diese Liebe im Herzen hat, der kann gar nicht anders als zu lieben. Das ist eine Liebe, die den anderen auch erreicht. Ganz anders als diese Liebe, die so aus der Logik herausgeboren ist. Jetzt liebe ich halt den anderen, weil es mal mein Auftrag ist und so. Setzt euch in den Kühlschrank, macht die Tür zu, da ist es wärmer drin, als wenn ihr solcher Liebe begegnet. Und diese von Gott motivierte Liebe, die ist jetzt schon möglich, denn Johannes schreibt Vers 8, das wahre Licht scheint schon jetzt. Und dennoch gibt es unter uns Christen auch manche Schlitzohren. Die versuchen immer wieder, sich so irgendwie durchzuschlängeln. Ja? Die versuchen, um solche Kriterien herumzukommen. Und das geht laut Johannes so weit, dass Betrügereien versucht werden. Weil es einfach so ist, dass wir Menschen gerne vor den anderen gut dastehen möchten. Deshalb schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. 1. Johannes 2, 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Dazu stellen wir uns mal Folgendes vor, auch wenn es ein bisschen irrational klingt. Ein Mensch steht mitten in einem Raum und weiß es nicht. Warum? Weil der Raum stockdunkel ist, da kommt kein Licht von außen. Und das wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn er nicht behaupten würde, und das ist der Punkt, ich befinde mich am helllichten Tag auf einem freien Feld. Wer in diesem Fall recht hat, kann man schnell feststellen, wenn man zu dieser Person sagt, geh doch mal ein paar Schritte bitte auf deinem freien Feld. Und dann wird man vermutlich nach ein paar Schritten ein dumpfes Schlaggeräusch hören, weil der Mensch in der Realität vor die Wand gelaufen ist. Vielleicht können wir mit diesem Beispiel die Situation unseres Verses ein bisschen uns besser vorstellen. Nicht nur in der Zeit von des Johannes gab es immer wieder Menschen, die behauptet haben, ich lebe im Licht, mittendrin. Ich bin auf dem freien Feld, auf dem helllichten Tage, mitten im Licht. Ich habe begriffen, wie das Leben mit Jesus so aussieht. Ich lebe das auch mitten in meinem Alltag. Ich bin auf dem freien Feld, am helllichten Tag. Und Johannes sagt, die Menschen haben weder das Licht, noch leben sie im Licht. Und wer hat jetzt recht? Vers 9 gibt uns hier diesen entscheidenden Tipp, wie wir es feststellen können. Wir brauchen nur das Kriterium zur Prüfung anlegen und es wird sich zeigen. Und dieses Kriterium ist die Liebe. Hier wird es nur ein bisschen negativ ausgedrückt. Wer seinen Bruder hasst, der ist nicht im Licht, sondern in der Finsternis. Ich glaube, um das ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir zunächst mal klären, was steht denn hier für hassen oder was ist denn damit hassen wirklich gemeint? Wenn wir in unserer Gesellschaft an Hass denken, dann haben wir so irgend so eine abgrundtiefe Abneigung gegen eine Sache oder gegen irgendeinen Menschen. Aber hier steht im griechischen Urtext ein Wort, das heißt miseo. Und das Wort steht in seiner Bedeutung in der Regel im Gegensatz zu Agape. Ich weiß nicht, wer das kennt. Agape ist die von Gott inspirierte Liebe. Und dem gegenüber steht miseo. Liebe, nicht lieben. So ist dann auch die Bedeutung. Liebe, lieblos. Ja, Agape, Liebe, miseo, lieblos, nicht lieben können. Also man müsste eigentlich sagen, wer seinen Bruder nicht lieb hat, wer zu seinem Bruder lieblos ist. Und damit wird die Sache jetzt spannender, ne? Denn das mit dem Hassen, das kann man ja schnell von sich weisen. Deswegen finde ich die Übersetzung mit Hassen auch nicht so wirklich geschickt. Weil da ist man dann schnell aus dem Schneider. Bis man hasst, da ist schon ein Stück Weg. Eigentlich so, wie wir das verstehen. Aber wenn es um liebloses Verhalten geht oder wenn es darum geht, jemanden nicht lieb zu haben, das liegt schon im Rahmen der Möglichkeiten, wie ich mich verhalten kann. Nicht? Aber das ist noch nicht alles. Dieses Wörtchen miseo, nicht lieben, das steht in der Zeitform, die wir im Deutschen als Präsens bezeichnen. Also kennt jeder, Gegenwart. Darin bewegen wir uns. Wir bewegen uns eigentlich immer in der Gegenwart. Wir denken zwar an die Zukunft und kommen irgendwie mit den Gedanken von der Vergangenheit her, aber wir bewegen uns immer in der Gegenwart. Es findet in der Gegenwart statt, also hört auch nicht gleich wieder irgendwie auf. Ja? Und vor diesem Hintergrund müsste man dann diesen Vers übersetzen, wer seinen Bruder nicht liebhaben kann, Gegenwart, immer Gegenwart. Ja? Oder wer seinen Bruder lieblos behandelt, der ist noch in der Finsternis. Ja, das klingt jetzt schon anders, als wenn es um das reine Hassen ginge. Aber damit kommt es mir auch sehr nahe, weil ich mich eben auch lieblos verhalten kann. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, als ich so gelesen habe, hilft mir das auch, dieses Thema viel, viel besser einzuordnen. Und ich denke, darum geht's auch dem Johannes mit diesem Text, dass wir als Christen die Dinge des Glaubens richtig einordnen können. Es geht nicht darum, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das lesen. Oder dass wir beschämt werden. Oder es womöglich so weit kommt, dass uns der Glaube abgesprochen wird, weil wir halt an der einen oder anderen Stelle nicht so liebevoll sind. Darum geht's nicht. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass wir unseren Glauben hinterfragen lassen, um weiterzukommen. Sich im Glauben weiterentwickeln zu können, dazu dient es. Das Ziel des Neuen Testamentes ist ja, beziehungsweise der ganzen Bibel, ist uns in das Bild Christi zu verwandeln, dem immer näher zu kommen. Aber das geht nicht, wenn wir nicht immer wieder mal auf das schauen, was wir gerade jetzt machen. Dann kann es sich verbessern oder eben auch nicht. Also es geht ums Weiterkommen. Und ich habe in meinem eigenen Leben die Erfahrung gemacht, dass man ganz schnell in lasches Verhalten rutschen kann, nur weil man sich an die Verhaltensweisen anderer gewöhnt hat und da dann halt mitmacht. Das wurde mir mal in einem Leitungsteam vor Augen geführt, in dem ich den Vorsitz hatte. Also jetzt können sich alle die entspannen, bei denen ich schon mal in der Leitung hier war. Ich hatte den Vorsitz, es geht also nicht um diese Gemeinde. Es war in einer Gemeinde, zu der ich noch nicht lange gehört habe damals. Die Mitglieder des Leitungsteams, sie kannten sich aber schon viele Jahre und haben es dennoch mit Urgewalt mich zum Gemeindeleiter haben wollten, keine Ahnung warum, bin es dann geworden. Und in einer Sitzung kam es zu einem heftigen Wortgefecht, bei dem die Schwestern und Brüder im Glauben nicht so wirklich zimperlich miteinander umgegangen sind, verbal. Ich saß nur daneben. Und im Anschluss an die Sitzung habe ich mich mit einem der älteren Leiter darüber unterhalten. Und er meinte allerdings nur, ach Hans-Werner, das lernst du auch noch. Da gewöhnst du dich auch noch dran. Da habe ich gedacht, nee, also dieses lieblose Verhalten, das ich im Laufe der Jahre so als normal eingeschlichen hatte, das wollte ich nicht lernen. Im Gegenteil, ich wollte gerne, dass sich das umkehrt. Dieses Beispiel zeigt einfach ganz deutlich, was dieses Wort Misseo zum Ausdruck bringt. So diesen lieblosen Umgang mit Schwestern und Brüdern aus der Familie der Christen in der Gemeinde und überhaupt den Menschen gegenüber. Und deshalb verstehe ich dieses Wort von Johannes im besten Sinne auch als Warnung. Pass auf, dass du nicht plötzlich vor eine Wand läufst, weil du gedacht hast, du bist mitten im Licht. Aber dein liebloses Verhalten hat dich als einen entlarvt, der mitten in der Finsternis wandelt. Abseits von dem, was Jesus so wichtig ist, dass wir einander lieben, dass wir aufeinander achten, dass wir einander nicht gleichgültig sind, auch in dem, was wir miteinander tun und haben. Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Punkt, an dem wir sehr ehrlich sein müssen, sowohl zu uns als auch zu anderen. Liebloses Verhalten zerstört Gemeinschaft. Das tut sie. Und sie verhindert, dass wir füreinander das sein können, was vor allem für Menschen so wichtig ist, die noch nicht an Jesus glauben, dass wir ein Zeugnis sind für Jesus. Weil wenn andere hingucken, sie sehen, boah, guck mal, wie die einander lieb haben. Das müssen Christen sein. Das muss eine christliche Gruppe sein. Ich glaube, wir können zu unseren Veranstaltungen noch so leidenschaftlich einladen. Wir können noch so kreative Dinge machen, um Menschen von unserem Glauben überzeugen zu wollen. Wenn wir die Liebe Jesu nicht praktisch umsetzen, auch dabei, wenn die Liebe von diesen Menschen nicht erkannt werden kann, dann werden wir kein Licht sein können in der Welt, sondern nur ein weiterer Bereich von Finsternis, von dem die Welt schon genug hat. Es braucht kein Mensch. Betrügen wir uns also nicht selbst, indem wir von uns etwas behaupten, was nicht der Wahrheit entspricht. Und damit können wir zum dritten und letzten Schritt weitergehen und uns das Echtheitssiegel anschauen. Und für alle, die sich bis jetzt gefragt haben, wo will er eigentlich hin und so, und ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie alles auflöst, der ganze Text so. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Also in diesen beiden Versen, dann nimmt der Johannes nochmal den Gegensatz von Licht und Finsternis unter die Lupe. Am deutlichsten wird dieser Gegensatz bei uns Menschen, wenn wir in einen stockdunklen Raum kommen und das Licht anknipsen. Plötzlich ist alle Finsternis wie weggeblasen. Der Raum ist hell und zwar so lange, bis wir das Licht wieder ausknipsen. In der geistlichen Welt gibt es zwischen Licht und Finsternis kein Mittelding. Denn Gott ist Licht und in ihm ist nicht der Hauch von Finsternis. Nicht einmal der Gedanke an Finsternis, so kurz er nur sein mag. Und das gilt auch dann oder vielleicht gerade deshalb, wenn in unserer menschlichen Erfahrung die Dämmerung ja durchaus eine Rolle spielt. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, jeden Abend, wenn sie untergeht oder in unserer Zeit heute, was in jedem Haus, in jedem Wohnzimmer gibt es diese Dinger, die da an der Wand sind, wo man das Licht runterdimmen kann, ja, ganz langsam und wieder hoch. Ja. In der geistigen Realität gibt es diese Grauzonen nicht, gibt es keine Dämmerung, Licht oder Finsternis. Und genau davon spricht Johannes in diesen beiden Versen. Entweder du lebst in der Liebe zu den Menschen und damit im Licht oder du lebst lieber die lieblose Variante und befindest dich damit in der Finsternis. Darf jeder für sich selbst prüfen. Es gibt kein Mittelding. Entweder keine Liebe oder Liebe in Wort und Tat. Ganz nach dem, was wir weiter hinten in diesem Brief noch zu lesen bekommen, in 1. Johannes 3, 18. Meine Kinder, ganz liebevolle Anrede, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und warum? Können wir das? Warum? Weil wir zuerst geliebt sind. Ah, ihr müsst schon noch ein bisschen vor den Spiegel stehen, sehe ich schon. Ja? Weil wir zuerst geliebt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wo das praktiziert wird, leben Menschen im Licht. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Wer also liebevoll mit den Menschen umgeht, der lebt im Licht und damit ganz in Jesus Christus drin, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und durch den kommt niemand zu Fall, sagt Johannes. Wer schon mal im Dunkeln unterwegs war, der kann das bestätigen. Ich kann mich nur erinnern an meine Zeit in der Bundeswehr. War ja lang genug dabei, 7 Jahre. Und da hatten wir immer wieder 24-Stunden-Übungen zu absolvieren. Das heißt, 24 Stunden wach sein, 24 Stunden lang von einem Ort zum anderen kommen. Mit Karte und Kompass. Bei Nacht mussten wir da auch durchmarschieren. Und das in für uns völlig fremdem Gebiet. Und ich kann euch sagen, da sind wir durch manchen Wald gestolpert. Und auch manches Mal sowas von zu Fall gekommen. Und wenn du dann so dein ganzes Gepäck und alles dabei hast, das sind ja irgendwie so zwischen 15 und 25 Kilo, je nachdem, und noch Waffe und alles Mögliche, ja, da ist es nicht angenehm, wenn es dich dahin bröselt. Ganz bestimmt nicht. Da war es schön, wenn man so einen Gruppenleiter hat, der einem den Weg zeigen konnte oder der vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Da ging der Weg einfach leichter vonstatten und manch schmerzvolle Erfahrung ist uns da erspart geblieben. Wenn wir das noch ein wenig erweitern auf unsere Gesellschaft und Welt, kann vermutlich jeder von euch ein Beispiel aus dem näheren oder weiteren Umfeld nennen, wo es durch Lieblosigkeit, wo es durch Hass zu negativen Entwicklungen gekommen ist. Denken wir an die großen Kriege der Völker. Wir haben einen vor der Haustüre, der Ukraine, ein unsäglicher Krieg, ganz übel. Bis hin, und dann kommt es uns ganz nah, die kleinen Kriege in der Familie. Es gibt nicht umsonst immer mehr Frauenhäuser, wo Frauen sich hinflüchten müssen, weil sie von ihrem Partner häusliche Gewalt erleben. Und es ist spannend, dass Männer das jetzt auch immer öfter erleben. Und man überlegt, wo man den Häuser hinbaut, weil sie Gewalt von ihren Frauen erleben. Und das geschieht leider auch in christlichen Ehen. Und nicht wenige Menschen haben ihr Leben lang mit schlechten Angewohnheiten, mit Abhängigkeiten zu kämpfen, weil sie als Kinder mindestens emotional, wenn nicht körperlich oder sogar sexuell missbraucht wurden. Und das passiert nicht nur in Beziehungen von Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und deshalb höre ich und beobachte ich viel lieber die Geschichten von Menschen, die in dieser von Johannes beschriebenen Liebe aufgewachsen sind oder darin leben können. Und ich bin auch einer, der da bestrebt ist, diese, wo ich kann, Atmosphäre der Liebe zu schaffen, weil es einfach schön ist. Es ist so schön, Menschen aufblühen zu sehen, wenn sie wissen, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Das ist so was Schönes. Und weil das so schön ist, wünsche ich es euch einfach heute, an diesem Sonntag und den Menschen, die euch umgeben, dass ihr diese Liebe in allen Facetten leben könnt. Und das, weil euer Herz verstanden hat, ich bin geliebt. Ohne Einschränkungen. Ich bin geliebt. Und ich wünsche euch auch, dass ihr von Menschen umgeben seid, die sich von der Liebe Gottes so inspirieren lassen, dass ihr euch jederzeit von ihnen geliebt wisst. Nicht nur fühlt, ja? Wisst. Und darum, noch einmal für uns alle, lasst uns lieben, denn er, Jesus, hat uns zuerst geliebt. Amen.